Krieg und Frieden wollen uns jetzt darüber unterhalten mit einem, der gerade genau dazu eine ausführliche Konzertreihe veranstaltet. Sebastian Küchler-Blessing, der Domorganist aus Essen. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend.
Herr Küchler-Blessing, was ist musikalisch aufregender, Krieg oder Frieden?
Das kann man so eigentlich nicht sagen. Das Wechselspiel zwischen den beiden ist sehr, sehr, sehr spannend. So wie völlige Harmonie für den Menschen, glaube ich, wirklich unerträglich wäre, zumindest hier im Diesseits, so sehr ist aber auch völliger Krieg, völliger Schrecken, völliger Terror natürlich völlig unerträglich.
Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, was auf Ihrem Konzertprogramm steht beim Orgelzyklus im Essener Dom und ich komme zufällig in das Konzert vorbei und mache die Augen zu, was erkenne ich denn schneller, Krieg oder Frieden?
Das ist schwierig zu sagen, denn Krieg und Frieden ist jetzt beim Orgelzyklus nicht unbedingt so gemeint, dass man unbedingt etwas Kriegerisches oder etwas ganz Friedliches musizieren soll. Und die Gastorganisten, Domorganisten von deutschen Kathedralkirchen, sondern es sind Werke, die mit Krieg und Frieden im Zusammenhang stehen. Dann vielleicht auch ganz autobiografisch geprägt, dass beispielsweise Alain bei der Verteidigung von Saumur starb, dass von ihm Werke erscheinen, die jetzt nicht unmittelbar etwas Kriegerisches oder etwas Friedliches per se darstellen, sondern es geht vor allem darum, inwiefern ist denn eigentlich dieser sogenannte Vater aller Dinge, inwiefern ist der Ausgangspunkt für neue Entwicklungen, inwiefern ist der aber auch Endpunkt, als er einfach wirklich Existenzen, also Geschichten beendet, als er einen Einschnitt, einen Einriss macht. Wir brauchen uns ja nur unsere deutschen Städte anzuschauen, was da im Krieg, im Zweiten Weltkrieg alles kaputt ging. Und das ist so, also nicht unmittelbar mit der Faust ins Gesicht gewissermaßen alles. Gibt natürlich dann auch Sachen, dass der Freiburger Domorganist Matthias Meyerhofer, Professor auch in Freiburg, eine Kriegssinfonie von Max Gulbins spielt, einen Satz daraus. Oder dass dann von Langlais aus der Sinfonie in die Guerre, also des Krieges, etwas erklingt. Also es geht aber auch darum, eher einen abstrakten Zugang dazu zu finden. So, dass dieses Thema eigentlich von allen Seiten einzuklammern.
Aber wenn es dann solche Werke gibt, die sich tatsächlich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen, woran merkt man das dann, dass es da um den Krieg geht? Ist das eine bestimmte Art von Rhythmus? Ist das ein thematisches Motiv, was da vielleicht auftaucht? Irgendwie in der Melodie? Ist das die Art der Registrierung, dass ich merken kann, hier wird es bedrohlich? Wie mache ich das bemerkbar?
Und das hängt natürlich von jedem Komponisten individuell ab, von der Zeit, in der er geschrieben hat. Wenn man es allerdings ein bisschen herunterbrechen möchte, kann man vielleicht sagen, dass die Werke, die mit Krieg zu tun haben, häufig nicht die tiefsten Werke der jeweiligen Komponisten sind. Egal, ob das jetzt eine Battaglia aus der Renaissance ist, die dann im Prinzip sich praktisch ausschließlich in C-Dur bewegt, dann gibt es dann irgendwelche Paukenklänge und dann gibt es irgendwelche Fanfarenklänge und dann kommt in einem anderen Teil kommt eine zweite Partei, am Ende gibt es dann rauschendes Fest. Aber da hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, es würde ums große Ganze gehen, wie es vielleicht bei einer Toccata, die man unter der Wandlung, unter der Elevation spielt, wie es da der Fall wäre. Oder wenn Gulbins, schon angesprochen, seine Kriegssonate bringt, bringt er da die Wacht am Rhein, das Deutschlandlied und natürlich, wir sind in der Romantik, den Choral Ein Fest, die Burg ist unser Gott zusammen. Wenn Max Reger in Opus 145, eines seiner letzten Kompositionen, die er überhaupt geschrieben hat, dann die Siegesfeier hat, kommt der Choral Was Gott tut, das ist wohlgetan, auch in Kombination mit dem Deutschlandlied. Und das ist in einer Tiefe, die nicht auch nur ansatzweise an das rührt, was in den religiösen Werken etwa bei Max Reger zu finden ist. Genauso, wenn Sie Tschaikowski in Ouvertüre 1812, die übrigens bei vielen Musikern in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht wirklich bekannt ist, also da wird man häufiger von Musikliebhabern drauf angesprochen, sag mal, kennt ihr die Ouvertüre, als dass man selber dieses Stück, also so ging es auch mir, bis ich 20 war, kannte ich das nicht, dass man dieses Stück auf dem Speiseplan hätte. Dann hat man da diesen orthodoxen Choral, dann kommt irgendwann so ein bisschen Marseillaise rein, dann kommt irgendwann sowas Klagendes, dann kommt die Zarenhymne, aber das ist alles verhältnismäßig platt. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ob das tatsächlich Konzept ist oder ob es vielleicht tatsächlich einfach diese destruktive Kraft des Krieges so weit geht, dass sie die Musiker und die Komponisten so sehr in ihrer Schaffenskraft beeinträchtigt, dass einfach häufig jede Tiefe völlig fehlt.
Die Ouvertüre von Tschaikowski hören wir gleich auch noch in dieser Sendung. Es geht aber ja trotzdem um existenzielle Dinge. Sie haben in Ihrem Orgelzyklus ja auch Werke auf dem Programm stehen, die im Angesicht von kriegerischen Aktionen geschrieben wurden, die im Eindruck von bestimmten Schlachten geschrieben wurden. Merkt man das der Musik an?
Ich finde ja, unbedingt. Wenn wir sehen, was beispielsweise Maurice Durufle in seinem Präludium und Fugue-Prélude fügt, Sur le nom d'Allah macht, wo er dann einerseits über den Namen Allah komponiert, andererseits dann aber auch dessen Litanie macht, wäre dieses Werk so nie denkbar, wäre Allah 40, 50 Jahre später, aber an Altersschwäche beispielsweise, einfach nur gestorben, wäre er nicht im Krieg gefallen. Es gibt hier etwas, das außerhalb meiner Kraft steht. Es gibt hier eine Gewalt, die ich überhaupt gar nicht greifen kann, gegenüber der ich völlig ohnmächtig bin. Das merkt man in vielen Kompositionen. Und auch da ist wieder sehr spannend, finde ich, dann zu sehen über den Zyklus hinweg. Die Gäste haben ganz unterschiedliche Musik mitgebracht. Wie geht denn welcher Komponist aus welchem Land zu welcher Zeit wie mit dem Thema um? Das ein Dat Pacem Domine, das sehr gregorianisch angehaucht ist, das bringt der Hamburger Domorganist Professor Eberhard Lauer mit, dass so etwas einen ganz anderen Inhalt hat als Jeanne de Messieu, die eine ähnliche Meditation eigentlich geschrieben hat, bei der es aber, habe ich den Eindruck, eher auf einer völlig intellektuellen Ebene abgeht.
Das Gegenstück wäre sozusagen der Frieden. Es gibt viele Werke, die aus Dankbarkeit für bestimmte Ereignisse geschrieben wurden, die aber auch von Herrschern, von Regenten, Königen in Auftrag gegeben wurden. Den muss man ja wahrscheinlich, stelle ich mir vor, eine gewisse Freude anmerken. Sind das fröhliche Werke oder sind das häufig auch, ich weiß es schwer in der Verallgemeinerung, aber merkt man da vielleicht auch so eine innige Versammlung, dass Frieden etwas Harmonisches ist?
Das berührt vielleicht wieder, was ich vorhin meinte, und ich bin da Ihrer Frage ein bisschen ausgewichen, wann merkt man, dass es kriegerische Musik ist? Das ist vielleicht auch vor allem bei diesen Auftragswerken, mag man, aber das kann jetzt vielleicht auch nur meine Sicht auf die Dinge sein, die sich dann irgendwann ein bisschen vielleicht sogar zu sehr verfestigt hat, merkt man oder man merkt, dass da eine gewisse Tiefe fehlt und dass, Sie haben gefragt, ja, was macht bewusst Kriegerisches aus, dass wir da eine Tiefe, die wir der Johannespassion von Johann Sebastian Bach völlig unzweifelhaft zusprechen, natürlich, wer wollte das nicht tun, oder den Motetten, oder wir können da einen kompletten Kanon eigentlich aufbauen, dass die bei solchen Auftragswerken häufig genug fehlt. Und dass, auch wenn es jetzt eine gewisse Freude gibt, dass das aber schlussendlich doch nichts Konstruktivem entspringt. Nehmen Sie Marcel Dupré. Der hat ein Poème Héroïque geschrieben. Mhm. Im Original ist es für Bläser, Schlagwerk, also Schlagzeug und große Orgel gibt, aber allerdings auch von ihm selber eine Fassung für Orgel Solo. Wir hatten jetzt die Bläserfassung auch in einem Konzert im Juli im Dom in Essen. Und das ist in Erinnerung an Verdun geschrieben und wurde bei der Einweihung der Orgel der wiederaufgebauten Kathedrale in Verdun aufgeführt. Das ist ein Werk, das hätte so niemand anderer schreiben können, hätte kein deutscher Komponist beispielsweise schreiben können. Das trotzt dermaßen von Siegesgewissheit, beziehungsweise einfach auch von Triumph. Wir haben ja dann gesehen, der Zweite Weltkrieg stand vor der Tür, dass es wirklich nicht lange gehalten hat. Trotzt aber sofort Triumph über diesen alten Erbfeind Deutschland, den es damals noch gab. Da waren die engen Verbindungen zwischen Deutschland und Frankreich, die wir heute haben, die wirklich bitter genug bezahlt wurden, waren da nicht absehbar. Dass man dann wirklich sagen muss, das springt einem so auf eine, finde ich, fast schon unsympathische Art und Weise ins Gesicht, dass ich sagen muss, ja, man merkt es, allerdings ist diese Freude oder ist dieser Triumph kein wirklich, in Anführungszeichen, wertvoller.
Es gibt noch eine weitere Dimension vielleicht von Musik im Zusammenhang mit Krieg. Wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, da wurde ja Kunst, Film, Theater, wahrscheinlich auch die Musik auch zu Propagandazwecken benutzt. Die Nationalsozialisten haben so ziemlich alles für ihre Zwecke genutzt, was ihnen gedient hat. Und wenn es nur dazu geführt hat, das Volk zu beruhigen. Haben Sie solche Werke auch auf dem Programm stehen? Gibt es sowas?
Es gibt da sehr viel. Und ich hatte, das war noch in meiner Studienzeit in Freiburg, hatte ich mich mal mit dem Gedanken getragen, weil da im Augustinermuseum eine Orgel gebaut wurde in 30er Jahren aus Mitteln von Kraft durch Freude, meine ich. Jedenfalls in Anführungszeichen mit braunem Geld. Hinzugehen und so quasi Musik aus dem Giftschrank zu ziehen. Ich habe davon bewusst Abstand genommen und bin auch froh, dass die Kollegen ebenfalls nichts davon mitgebracht haben. Denn das ist etwas, ich habe drüber nachgedacht, auch man könnte so etwas als CD oder als YouTube-Feature oder so etwas machen. Aber man müsste das dergestalt aufbereiten, dass niemand sich beim Hören von dieser Musik auch nur ansatzweise vereinnahmen lassen könnte, in dem Sinn, wie das ursprünglich gemacht war.
Könnte das denn so schnell passieren? Ist das so eindeutig, diese Musik, dass das auch heute noch propagandistische Zwecke erfüllen würde? Oder ist die Musik einfach die Musik und die Melodien, die Harmonien, die wir da hören, stehen erstmal für sich?
Gerade im Bezug auf das Dritte Reich wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Denn wenn wir schauen, Musik und Melodien sprechen einerseits für sich. Kaiserquartett, Josef Haydn, es gibt nichts Schöneres. Oder auch dieser Text, dieses Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Das ist ja sowas von liebevoll, da ist nichts Martialisches drin. Wenn Sie sich dann aber andererseits Aufnahmen anhören, gibt es ja mittlerweile auch digital gut remastered, also was heißt gut, also auf ein gutes handwerkliches Niveau gebracht, remastered, was die Nationalsozialisten da draus gemacht haben, bei Gruppenaufmärschen mit 20, mit 30.000 Mann, wenn sie hören, wie Aufnahmen klingen in Nürnberg auf dem Gelände der Reichsparteitage, da wurde extra eine große Orgel gebaut mit 5 Manualen, 220 Registern. Orgelbauer wussten am Ende gar nicht mehr, wie sie die Register eigentlich benennen sollen. Es ging einfach nur noch um Größe, um schiere Überwältigung. Dann ist beim Hören unserer heutigen Nationalhymne, dieses Deutschlandliedes, nichts mehr von der Schönheit da. Gleichzeitig ist aber diese Wucht, die sie ansprechen, so bestimmt, und deswegen haben es die Nationalsozialisten, bin ich überzeugt, auch auf diese Massenveranstaltungen abgesehen, diese Wucht ist so überwältigend, dass man sich dem nicht entziehen kann. Wenn Sie zur Illustration in Fußballstadion gehen, Sie sind kein Freund von Fußball, Sie sind kein Freund von irgendwelchen Massenaufläufen, Sie fühlen sich nicht wohl, Sie sind am glücklichsten in der Natur. Und um sie herum sind dann aber 40, 50, 60, 70.000 Menschen, die rhythmisch schlagen, klopfen, rufen, schreien, vielleicht auch singen, werden sie, gibt Studien zu, unwillkürlich mitmachen müssen, weil in der Natur des Menschen, im Instinkt, so tief verankert ist, dann da einfach mitzumachen. Und so etwas ist unbedingt zu verhindern, wenn wir von diesem absoluten Giftschrank der Musikliteratur, eben Nationalsozialismus, sprechen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es keiner der Kollegen mitgebracht hat. Deswegen aber auch spiele ich sowas selber nie.
6 Konzerte sind es in diesen Wochen. Sie haben uns erzählt, Kathedralorganisten aus Deutschland kommen, aus Köln, aus Hamburg. Wie leicht waren denn die Kollegen davon zu begeistern, sich diesem Thema zu nähern?
Also es ist nicht das erste Mal, dass beim Orgelzyklus am Essener Dom es ein Motto gibt. Das haben wir im Jahr 2015 zum ersten Mal gemacht. Da war das Motto Dances. Dann war Inferno, im vergangenen Jahr war 4.0, ging es um die Vernetzung der Welt. Also es ist immer so ein bisschen, jetzt Krieg und Frieden, 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg, 400 Jahre Beginn des 30-jährigen Krieges. Es ist immer so ein bisschen Anliegen zu schauen, was sind denn gerade spannende oder brennende Themen? Und wie kann man die musikalisch brechen, beziehungsweise wie kann man die musikalisch neu beleuchten? Es gibt häufiger die Situation vor Ort, dass der künstlerische Leiter der Reihe dann bestimmte Vorgaben gibt. Es gibt auch gar nicht so selten irgendwelche Vorgaben, die eine Reihe erfüllen soll. Von daher ist es jetzt für die Kollegen überhaupt gar nichts Unbekanntes. Gleichzeitig hatte ich allerdings den Eindruck, jetzt in diesem Jahr wie im vergangenen Jahr, wie in den Jahren zuvor, dass eigentlich jeder, der herkommt, dankbar ist darum, dass es jetzt Anlass gibt, Musik, die man vielleicht im Repertoire hat oder abrufbereites Repertoire, in einen völlig neuen Kontext zu stellen und so dann daraus etwas zu schaffen, das sonst als Konzertprogramm nie zustande gekommen wäre.
Also es ist eine Herausforderung auch und eine Chance, Dinge neu zu erleben für sich selbst auch.
Ich habe in der Rückmeldung bei den vielen Telefonaten, die wir dann auch immer geführt haben, hatte ich doch einen Eindruck, ja, Herausforderung, davon würde ich nicht sprechen, aber sagen wir, eine reizvolle Anregung.
Jetzt schreiben Sie in der Einladung zu der Reihe, Sie verstehen diesen Orgelzyklus als eine klingende Ermahnung, immer für Frieden und Einheit unter den Völkern einzustehen. Das ist angesichts auch der Debatten, die wir in Deutschland führen in den letzten Monaten und Jahren, eine hochpolitische Sache. Ist Ihnen das recht, dass man da auch so einen politischen Fokus mit in den Dom und mit in diese Konzerte bringt?
Naja, wo, wenn nicht dahin? Wir können natürlich sagen, Musik ist was, das ist schön und tut nicht weh. Und man hat so eine Stunde und dann ist die Stunde vorbei, man geht schön essen und dann war's das. Oder aber man geht hin und versucht zumindest. Manchmal wird es vielleicht gelingen, oftmals wird es vielleicht auch nicht gelingen. Mag auch Gelegenheiten geben, wo man überhaupt gar nicht mit rechnet, dass etwas gelingt. Aber im Menschen etwas anzurühren und im Menschen etwas zu bewegen. Und zumindest den Anspruch sollte man unbedingt formulieren, beziehungsweise den Anspruch sollte man, sei es als Musiker, sei es als künstlerischer Leiter, als Gastgeber, den sollte man unbedingt haben. Denn so wie sich die Sache für mich persönlich darstellt, laufen wir gerade auf eine große Katastrophe zu, sind einerseits so bequem, andererseits aber auch so festgefahren häufig im Denken, dass wir es überhaupt gar nicht merken.
Es gab ja eine große Debatte gerade rund um die Weihnachtszeit, wie politisch Kirche sein darf und ob sie sich nicht mehr um die Transzendenz, um das Himmlische kümmern sollte oder ob sie sich einmischen soll in die Politik. Haben Sie da irgendwie am Essener Dom mit dem Domkapitel, mit dem Bischof irgendwie sich ausgetauscht? War denen das auch ein Recht? War denen das ein Anliegen?
Das lässt sich vielleicht so ganz gut illustrieren, dass die beiden Weihbischöfe und zwei Domkapitulare, auf meine Frage hin, ob sie sich vorstellen können, eine Begrüßung für jedes Konzert zu sprechen. Das gab es davor in dieser Form nicht. Und zum Thema Krieg und Frieden und zu dieser Bedeutung zu sprechen, sofort und freudig zugestimmt haben. Sie haben untereinander die Termine abgesprochen und nicht 3 Tage nach meiner ersten Anfrage hatte ich sofort eine Mail auf dem Schreibtisch sinngemäß, also Weihbischof Schepers wird dieses Konzert begrüßen, Weihbischof Zimmermann, dem ist es so wichtig, der wird sogar die Begrüßung bei 2 Konzerten sprechen.
Man könnte es ja auch andersrum formulieren. Man könnte auch sagen, der Frieden ist ein derart allgemeingültiger Wert. Da muss man sich ja vielleicht gar nicht groß einmischen. Das kann man ja einfach vertreten, weil es so ein allgemeingültiger Wert ist.
Das hätten die Engel dann allerdings in Bethlehem auch nicht gemacht. Die haben sich ja auch angemischt, wenn sie sagen, et in terra pax. Ich nehme als unglaublich großes Privileg und Geschenk wahr, dass ich jetzt mehrfach schon angesprochen wurde, E-Mails bekommen habe, einen Brief auch. Inwiefern sich jemandes Leben verändert habe, ich kann das nicht nachprüfen, ich kann das nur lesen und es berührt mich sehr, dadurch, dass er die Musik gehört hat. Und wenn man es schafft, wenn wir es schaffen, das in konstruktive Bahnen zu lenken, dann ist viel gewonnen. Das ist so eigentlich, also es geht jetzt nicht darum, wir fordern und wir postulieren etwas, sondern es ist eigentlich vielmehr ein Hoffen. Lasst uns versuchen, über die Musik etwas anzuregen, was dann hoffentlich helfen möge.
Ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen über Ihre Arbeit insgesamt sprechen. Vielleicht mal ganz logistisch oder ganz praktisch gefragt, wie läuft denn die Organisation so einer Konzertreihe ab? Sie haben gerade schon gesagt, viele Telefonate. Gibt es da eine zündende Idee, wie wenn man ein Stück komponiert, das könnte die Idee für dieses Jahr sein und dann fange ich an, Leute zu suchen. Wie läuft das ab?
Genau. Ich stamme aus Rottweil, älteste Stadt in Baden-Württemberg. Und da gibt es die Fasnacht. Karneval, Fasching, wie man auch immer es nennen mag, in Rottweil heißt Fasnet. Und da gibt es dann am Dienstag, Fasnachtsdienstagabend, gibt es den schönen Spruch, es geht auf Aschermittwoch zu, nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht. Und so kann man es eigentlich bei so einer Konzertreihe auch sagen, wir planen ein Jahr voraus, beziehungsweise ich plane ein Jahr im Voraus. Und es war im vergangenen Jahr, hatte ich schon eigentlich die ganze Zeit den Gedanken, ich möchte jetzt einmal Kollegen ausschließlich von deutschen Kathedralkirchen einladen. Ich sage deswegen nicht deutsche Domorganisten, Matthias Meyerhofer ist österreichischer Staatsbürger und würde mir vermutlich ein bisschen verübeln, würde ich ihn da.
Einfach so vereinnahmen.
Genau, vereinnahmen. Das war der Gedanke. Dann war der Gedanke, was ist denn im Jahr 2018? Gibt es da irgendwelche Jubiläen? Was kann man machen? Gut, Erster Weltkrieg. Über den hört man allerdings in den Medien verhältnismäßig wenig. ZDF History bringt viel, dann gibt auch noch Zeitzeugen aus dem Dritten Reich. Aber jetzt so diese erste Katastrophe, die übrigens von Deutschland ausgehend, und deswegen auch ist schön, dass Domorganisten deutscher Kathedralkirchen kommen, dass diese erste Katastrophe in Europa des vergangenen Jahrhunderts im Prinzip vergessen ist, war dann Anlass zu sagen, Moment, wir holen das mal wieder bisschen herauf, beziehungsweise für denjenigen kann ja auch sein, der sich damit sowieso immer schon auseinandersetzt oder dem das da ist. Wir beleuchten das mal abstrakt von unterschiedlichen Richtungen her. Dann muss man schauen, Termine sind gesetzt, Orgelzyklus beginnt traditionell am ersten Mittwoch nach Maria Himmelfahrt. Wer hat zu welchem Zeitpunkt Zeit? Wer kann sich vorstellen, dann auch zu den entsprechenden Konditionen, es gibt eine Videoübertragung etc., zu spielen? Wer hat Lust, sich zu diesem Thema etwas einfallen zu lassen? Gut, und im vergangenen Jahr war es einfach. Eigentlich jeder Anruf ein Treffer, wenn Sie so möchten.
Sie sind Anfang 30, das kann man, glaube ich, sagen, preisgekrönt mit vielen prominenten Preisen, zum Beispiel der Bach-Preis. Haben Sie sich das so vorgestellt, dass der Beruf des Organisten sich in dieser Art und Weise entwickelt? Sie sind präsent auf den sozialen Medien, zeigen Ausschnitte von Konzerten. Wie verstehen Sie Ihre Arbeit als Domorganist? Das ist ja mehr als am Sonntagmorgen das Pontifikalamt begleiten.
Nun, auch an der Kathedralkirche sind längst nicht alle Gottesdienste, ob heilige Messen, ob Andachten, was auch immer, Pontifikalliturgien.
Klar.
Wir haben am Dom in Essen, in der Anbetungskirche, ist direkt im Dom vorgelagert, jeden Tag 3 heilige Messen. Gibt dann jeden Werktag einen Mittagsimpuls. Sonntag sind es 4 heilige Messen, dann davon 3 im Dom.
Wie viele spielen Sie davon?
Ich spiele, wenn wir es aufs Jahr hochrechnen, ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube irgendwas um 460 Gottesdienste.
Also mehr als einen pro Tag?
Genau, wesentlich mehr. Und eigentlich ist das die Keimzelle allen Arbeitens. Erste und vornehmste Aufgabe eines Kirchenmusikers und erste vornehmste Aufgabe der Kirchenmusik überhaupt ist immer die feierliche Mitgestaltung der Liturgie.
Und das ist auch der Grund, warum Sie das machen?
Ja, das ist der Grund, warum ich das mache. Und ich versuche, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das versuche oder ob das vielleicht auch nicht ganz automatisch kommt, dass ich auch bei jedem Konzert, auch wenn ich irgendwo in einem Konzerthaus spiele oder wenn ich schon selten genug, leider mittlerweile, Klavierabende gespielt habe, dass da eigentlich dann immer die liturgische, die geistliche Keimzelle drin ist. Von einem musikalischen Missionar zu sprechen, glaube ich, nee, bin ich überzeugt, das wäre Amtsanmaßung, das geht nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ohne das schlussendlich nichts funktioniert.
Aber wenn Sie dann einen Mitschnitt in den sozialen Medien posten, YouTube, Facebook, irgendwo, in dem Moment können Sie auch Leute erreichen, die Sie vielleicht so nicht erreichen würden, dann ist es ja ein Stück weit Online-Verkündigung.
Und das finde ich auch das Wunderschöne, was die modernen Medien da bieten. Ich habe vor ziemlich genau 10 Jahren, ein bisschen mehr als 10 Jahren, habe ich angefangen, auf YouTube Aufnahmen hochzuladen. Das war damals YouTube ganz klein, nicht so wichtig. Aber ich hatte da schon den Eindruck, das könnte interessant sein, jetzt auch für Musik. Wenn ich schaue, welch ein Krampf es war, da Aufnahmen irgendwie zusammenzustellen, dann mit einem eigentlich ganz guten Aufnahmegerät, aber das war dann noch auf Kassette aufgenommen, bis es auf dem Computer drüben war. Das konnte nicht einfach nur rübergezogen werden, eine Datei verschoben von hier nach da, sondern es musste dann im Gerät ablaufen und der Computer musste es daraus aufnehmen. Wie bescheiden dann allerdings auch nur die Qualität schlussendlich war, da hat sich unglaublich viel gewandelt. Und von daher ist wunderschön, wir haben bei den Orgelkonzerten, Solokonzerten im Dom, haben wir eine Videoübertragung vom Spieltisch unten in Altarraum. Das heißt, das Publikum kann sehen, was oben passiert. Nur was man sieht, kann man schlussendlich, glaube ich, auch verstehen, zu einem weiten Teil, in der Musik zumindest, ist es sicherlich so. Und das verknüpfen wir, dieses Videogerät, was da oben steht, muss die ganze Zeit laufen, weil irgendwann der Bildschirmschoner anginge. Und das verbinden wir dann damit, dass unten ein Aufnahmegerät steht mit professionellen Neumann-Mikrofonen. Und dann ist es später schlussendlich nur eine Sache von 10 Minuten, die beiden Spuren übereinander zu kriegen. Gut, ist dann ein bisschen mehr Aufwand, weil der Computer noch zusammenrechnen muss, da gehen einige Stunden drauf. Dann aber die jeweiligen Tracks zu machen und dann auf YouTube zu stellen, sobald die jeweiligen Interpreten das abgehört haben und damit einverstanden sind. Und das ist eine wunderbare Sache, denn wenn dann im Dom im Konzert vielleicht 250 Leute sitzen, können das dann aber später Tausende jederzeit und immer wieder abrufen. Und auch wenn man nicht alles abruft oder auch wenn man nicht alles ganz anhört, ist es so aber doch immer eine Möglichkeit, etwas von dem zu erleben, was in diesem spirituellen Raum Hoher Dom zu Essen passiert.
Jetzt haben Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit gegeben. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, da haben Sie gesagt, die Hauptaufgabe Ihres Spielens, Ihrer Arbeit sei, dass Sie immer noch daran arbeiten müssten, die Orgel singen zu lassen. Was heißt das denn?
Kurz gesagt, dass es schön klingt und nicht nach Orgel. Länger ausgedrückt, eine Orgel ist im Prinzip eine Blockflöte, also besteht aus tausenden unterschiedlicher Blockflöten, die natürlich jeweils nur einen Ton geben können, von sich geben können, gibt dann unterschiedliche andere Register auch noch zum Stimmen. So, und wenn ich jetzt eine Orgel vor mir habe, die eine mechanische Verbindung von einer Taste zum Ventil, auf dem die Pfeifen stehen, die darüber verfügt, habe ich die Möglichkeit, über die Art und Weise, wie ich das Ventil öffne und schließe, die Pfeifen langsam zum Sprechen bzw. zum Verstummen bringen zu lassen, bisschen schneller oder massiv sehr, sehr, sehr schnell. Bei Instrumenten, die eine elektrische Verbindung haben, geht das nicht, da geht es an und aus. Gibt dann Proportionaltrakturen, das ist aber was für die Orgelliebhaber, das ist jetzt nicht wichtig. Und diese mechanische Verbindung, die über 2000 Jahre, ja, doch über 2000 Jahre Orgelgeschichte hinweg eigentlich die einzige Art war der Klangerzeugung, die wirklich in den Griff zu kriegen, sodass jedes neue Instrument so anfängt zu sprechen, nämlich weich zu sprechen und auf dem Wind zu sprechen, ganz organisch zu sprechen, das ist unglaublich spannend. Schlussendlich auch hier wieder Krieg und Frieden zwischen Spannung und Entspannung. Es darf nie nur das eine sein, es darf nie nur das andere sein, sondern das Wohl Ausgewogene dazwischen.
Damit haben Sie quasi selbst Ihr Schlusswort gewählt in unserem Interview hier in Domradio Musica. Krieg und Frieden, so heißt nämlich der internationale Orgelzyklus am Essener Dom. Davon hat uns Sebastian Küchler-Blessing, der Domorganist an der Kathedrale dort, erzählt. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und für das, was Sie uns erzählt haben.